des Äthers.
Makibaka steht aber auch für nationale Bewegung Neue Frauen, die philippinische Frauenorganisation, die im Untergrund für Befreiung kämpft und Mitglied der Nationalen Demokratischen Front ist. Anna erzählt in einem Gespräch mehr über ihre Organisation, ihren Kampf und ihre Erfahrungen als Frau.
Because in at that time women were always in the second, like in the squad level, the man is the CEO, the woman is the vice squad leader. And then when the man gets promoted to the platoon, instead of the woman assuming the position of squad leader, she's also promoted to vice platoon leader. So she's vice all the way.
Denn zu dieser Zeit waren die Frauen immer in der zweiten Linie. Wenn der Mann der kommandierende Offizier des Trupps ist, dann ist die Frau die Vizeoffizierin. Und wenn der Mann befördert wird zum Zugsoffizier, dann wird die Frau befördert zur Vize-Zugsoffizierin, statt dass sie kommandierende Offizierin des Trupps würde. Sie bleibt immer Vize.
Diese Sendung wird am Donnerstag, den 19. Oktober, 20.30 Uhr in der Hälfte des Äthers im Radio Lora auf 104,5 MHz ausgestrahlt und die Wiederholung am Sonntag, den 22. Oktober um 16 Uhr.
Die Sendung über die Frauenorganisation Makibaka, die im Untergrund in den Philippinen aktiv ist, beginnen wir mit einem kurzen Infobericht, um die Situation auf den Philippinen darzustellen. Es geht um einen Bericht zur Total War Policy, zum totalen Krieg des US-Aquino-Regimes, die es dem Aufstand erklärt hat. Zur Kopfjagd auf den Philippinen. Corazon Aquino befahl Ende Juli 1989 ihrer Armee auf die Einlieferung, tot oder lebendig, von 35 Führern und Führerinnen der revolutionären Volksbewegung je 1 Million Pesos, das sind 50.000 US-Dollar, auszusetzen. Alles sind angebliche Führungsmitglieder der Nationaldemokratischen Front, NDF, der Kommunistischen Partei, CPP, und der Neuen Volksarmee, MPA. Für 19 weitere angebliche CPP-Mitglieder sind etwas weniger hohe Kopfgelder ausgesetzt. Entsprechende Plakate wurden bereits in den Philippinen verbreitet. Zu den Gesuchten gehören auch Funktionäre legaler Organisationen. Weiter auch 4 RevolutionärInnen, die im Ausland leben. So zum Beispiel der CPP-Mitbegründer José Mario Sison, seine Frau Judy und Luis Calandoni, der internationale Vertreter der NDF, welcher sogar schon niederländischer Staatsbürger ist. Der Aufruf zur Kopfjagd, auch außerhalb des Landes, stellt einen neuen Höhepunkt in der Total War Policy im totalen Krieg dar, den das US-Aquino-Regime der bewaffneten und unbewaffneten Volksbewegung erklärt hat. Schon zuvor hatten die Menschenrechtsverletzungen in den Philippinen das unter dem Marcos-Regime erreichte Ausmaß ein, wenn nicht überholt. Das US-Aquino-Regime hat inzwischen die Zahl der Vigilante-Gruppen und Todesschwadronen auf über 200 erhöht. Rund 500.000 Filipinos und Filipinas sind das Ergebnis des von diesen in Zusammenarbeit mit der Armee verbreiteten weißen Terrors, der Bombardierung ganzer Völker und der Verschleppung der Bevölkerung in KZ-ähnliche strategische Dörfer zu internen Flüchtenden geworden. Bevor wir mit dem Interview, das wir mit Anna machten, beginnen, noch eine Erklärung zu den Untergrundorganisationen und Abkürzungen. Die Nationaldemokratische Front, NDF, ist die revolutionäre Dachorganisation, die im Jahr 1973, kurz nachdem Marcos das Kriegsrecht verhängt hatte, gegründet wurde. Führung und Mitglieder haben ihre Wurzeln in der politischen Arbeit der frühen 60er Jahre, einige auch im Guerillakrieg gegen Japaner in den 40er Jahren. Die neue Volksarmee, NPA, wurde am 29. März 1969 gegründet. Sie zählte damals knapp 100 Kämpfer und Kämpferinnen mit einer Handvoll Waffen. Die NPA wuchs trotz großer Überlegenheit des Militärs und US-amerikanischer Hilfeleistung in der Aufstandsbekämpfung. Sie operiert heute in knapp 60 von 74 Provinzen und hat Tausende von Kämpfern und Kämpferinnen in Miliz und regulären Einheiten. Die NDF ist jedoch mehr als die Volksarmee, genauso wie der Kampf des Volkes mehr ist als nur militärische Operationen. Millionen von Bauern, Frauen, Jugendlichen und Leute von ethnischen Minderheiten haben sich in ländlichen Gebieten in der NDF organisiert. 14 Organisationen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen sind Mitglieder der NDF. Ideologieführend ist die Kommunistische Partei der Philippinen, die CPP. Und auch die Frauenorganisation Makibaka ist in der NDF organisiert. Das Interview mit Anna ist aus dem Englischen übersetzt. Wo sächliche Formen verwendet wurden, haben wir die weibliche und männliche Form eingesetzt. Wir beginnen jetzt mit einem Stück Musik.
Möchten wir mit einem Teil aus dem Originalton mit dem Interview mit Anna. Unsere erste Frage an Anna war, Makibaka wurde 1970 gegründet, mitten während den heißen Zeiten der Studenten- und Studentinnenbewegung. Was bewegte euch in diesem Moment dazu, eine Frauengruppe zu gründen?
Because the student movement at that time was fighting for national liberation and we thought that wasn't enough. Because we had to work for women's liberation also. So we had to form Makibaka. It was an organization that gave the women's perspective to the national liberation movement.
And since then, what was more or less the flow of, or the history of Makibaka up to today?
Up to today, it's
Die Studentinnenbewegung kämpfte damals für nationale Befreiung. Wir glaubten aber, dass dies nicht genug ist. Weil wir auch für Frauenbefreiung kämpfen müssen, daher gründeten wir Makibaka. Es war eine Organisation, die der nationalen Befreiungsbewegung die Frauenperspektive gab.
Das Wort Makibaka heißt Kampf. Aber wofür steckt Makibaka als Name?
Ja, das Wort heißt Kampf. Aber Makibaka steht auch für Makabayan, Kilusan, Bagon, Kababayan. Das heißt Nationalistische Bewegung Neue Frauen.
Und wie verlief die Geschichte von Makibaka seit ihrer Gründung bis heute?
Es war ein Auf und Ab. Denn schon ganz am Anfang, als wir Makibaka gründeten, verursachte dies bei vielen Leuten ein Stirnrunzeln. Sogar bei unseren männlichen Genossen. Alle fragten, warum wir eine Frauenorganisation formen müssen, wenn Frauen ja schon Teil der nationalen Befreiungsbewegung sind. Darüber wurde eine Debatte geführt. Aber an unserem ersten Kongress 1972 standen wir weiterhin zu unserer Position, dass Makibaka weiter existieren muss und dass es eine Frauenorganisation braucht. Wir versuchten, diese Position zu propagieren, bis im September 1972 das Kriegsrecht verhängt wurde und alle Organisationen illegalisiert wurden. Damit wurde die Frage über die Notwendigkeit einer Frauenorganisation eine rein theoretische, denn es gab gar keine Organisation mehr, weder gemischte noch Frauenorganisationen.
Bis 1972 arbeitete Makibaka also legal.
Ja, sogar nach der Verhängung des Kriegsrechts versuchten wir Makibaka aufrechtzuerhalten. Aber die Repression wurde immer stärker und machte dies sehr schwierig. 5 Leute in einem Haus, die nicht verwandt waren, konnten zum Beispiel schon verhaftet werden. Und 3 Leute auf der Straße, die nicht verwandt waren, auch wenn sie Freunde waren, konnten bereits eine illegale Versammlung genannt werden. Die Arbeit zu dieser Zeit war extrem schwierig. Weiter gab es ein Gesetz gegen die Verbreitung von Gerüchten. Das heißt, alles, was du sagtest, konnte als Gerücht bezeichnet werden und du konntest verhaftet werden. Die ganze nationale Befreiungsbewegung formte kleine, voneinander unabhängige Kollektive und hatte keine starke organisatorische Struktur mehr. Als Resultat davon lösten sich alle anderen Organisationen auf. Auch Makibaka funktionierte nicht mehr als Makibaka. Diejenigen, die weiterhin für die nationale Befreiung arbeiten wollten, organisierten sich mit ihren Freunden und Freundinnen in kleinen Zellen. Viele unserer Mitglieder schlossen sich der NPA, der Neuen Volksarmee, an. Einige führten die Arbeit im Untergrund in den Städten weiter, aber es gab keine Massenorganisationen mehr. 1974 war das letzte Mal, dass wir uns als Makibaka trafen. Aber wir waren nur noch sehr wenige, weil viele bereits in den Bergen waren. 1976 formierten sich nach und nach die Massenbewegungen wieder, weil wir nicht aufgaben, die Leute zu organisieren, bis wir wieder in der Lage waren, Massenaktionen zu lancieren. So wurde zum Beispiel 1978-79 die Kabatang Makabayan, die Jugendorganisation, wieder organisiert. 1982 schafften es die früheren Makibaka-Mitglieder, sich wieder zu treffen, und wir beschlossen, dass es notwendig ist, Makibaka neu zu formieren. Denn es gab bereits viele Aktivistinnen im legalen Bereich und auf dem Land waren viele Bäuerinnen im Untergrund organisiert. Das heißt, wir hatten genügend Basis, die Organisation wieder ins Leben zu rufen. Die formelle nationale Neulancierung von Makibaka gelang uns jedoch erst im letzten Jahr, als wir unseren 2. nationalen Kongress durchführen konnten. Seither versuchen wir, die Organisation zu stärken.
1984, mit der Gründung von Gabriela, begann die legale Frauenbewegung wieder zu wachsen. Hatte dies einen Einfluss auf die Frauen im Untergrund?
Ja, zu dieser Zeit waren einige unserer Mitgliederinnen bei Gabriela aktiv. Da Makibaka damals nicht aktiv war, suchten die Aktivistinnen eine Frauenorganisation, wo sie ihre Energien einsetzen konnten. Daher arbeiteten einige Makibaka-Mitgliederinnen bei Gabriela mit und so wussten wir, was dort vor sich geht. Der Einfluss erreichte zwar nicht so sehr die Frauen auf dem Land, aber die städtische Untergrundfrauenbewegung wurde stark, beeinflusst durch die legale Frauenbewegung.
Kannst du kurz zusammenfassen, was die Entscheide waren während eurem 2. nationalen Kongress im letzten Jahr?
Zuerst wählten wir unsere Vertreterinnen. Dann formulierten wir unsere Statuten neu, um sie zu aktualisieren. Wir waren alle um viele Erfahrungen reicher, die wir einbeziehen mussten. Ebenso die Erfahrungen von anderen Frauen. Wir betonten speziell den Punkt, dass der Kampf für Frauenbefreiung nicht endet mit der nationalen Befreiung. In den früheren Papieren von Makibaka war dies immer synonym. Es wurde zwar nicht explizit gesagt, dass der Kampf dort endet, aber es wurde auch nicht explizit gesagt, dass der Kampf dort nicht endet, sondern weitergeht. Daher haben wir es jetzt klar formuliert. Maki Baka kämpft innerhalb der nationalen Befreiungsbewegung. Aber auch nach der nationalen Befreiung geht ihr Kampf weiter, weil wir glauben, Frauenbefreiung kann nicht erreicht werden durch die nationale Befreiung alleine. Es gibt auch da noch viel Arbeit zu tun. Das ist eine der wichtigsten Veränderungen. Außerdem formulierten wir das Aktionsprogramm ausführlicher und allumfassender. Das erste Aktionsprogramm von Maki Baka war, vor allem für Gleichberechtigung der Frauen innerhalb der nationalen Befreiungsbewegung. Aber jetzt kämpfen wir für die Befreiung und Gleichheit aller Frauen innerhalb der nationalen Befreiungsbewegung und in der philippinischen Gesellschaft. In unseren Statuten erwähnten wir auch speziell, dass wir alle Frauen als Mitglieder akzeptieren, egal zu welchem Geschlecht sie sich mehr hingezogen fühlen. Wir hatten das Gefühl, wir müssen dies klar verankern, obwohl in der Vergangenheit keine Erfahrungen hatten, dass Lesben nicht als Mitglieder akzeptiert wurden. Aber wir erwähnen es, um dies klarzustellen und um Frauen zu ermutigen, zu ihrer Veranlagung zu stehen. Eine Resolution, die wir verabschiedeten, beinhaltet das Erstellen einer Liste von Märtyrerinnen, um die Teilnahme von Frauen im revolutionären Kampf hervorzuheben. In einer anderen Resolution fordern wir die NDF auf, die Geschlechterfrage in ihre Politisierungsprogramme einzubeziehen, sodass sie von allen anderen Massenorganisationen auch thematisiert wird. Politisierungsarbeit spricht Gabriela von den vier Grundproblemen der philippinischen Frauen: Imperialismus, Feudalismus, bürokratischer Kapitalismus und das Patriarchat. In den Papieren von Makibaka erwähnt ihr das Patriarchat nicht. Nun, wir betrachten das Patriarchat als eines der Grundprobleme für die Frauen. Zum heutigen Zeitpunkt versuchen wir aber, das Wort Patriarchat zu vermeiden, weil es noch nicht populär ist. Es gibt immer noch viele Debatten darum. Wir sind daran, herauszufinden, wie wir das Patriarchat im Rahmen der nationalen Befreiung erklären können. Innerhalb von Makibaka sehen wir es aber so. Das Patriarchat ist ein Grundproblem für die Frauen. Und Imperialismus und Feudalismus sind grundsätzlich auch patriarchale Strukturen. Daher sagen wir, dass Frauenbefreiung nicht automatisch einhergeht mit nationaler Befreiung. Auch wenn Feudalismus und Imperialismus bereits durch die nationale Befreiungsbewegung eliminiert ist, glauben wir, dass das Patriarchat immer noch vorhanden ist und die Frauen noch nicht befreit sind.
Soweit ich informiert bin, hatten die philippinischen Frauen vor der spanischen Kolonialisierung eine angesehene Position innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, es waren die spanische Kolonialisierung, die Kirche und später die US-Kolonialisierung, die das Patriarchat wirklich einführten. Habt ihr auch versucht, mehr darüber herauszufinden, was vor der spanischen Kolonialisierung war?
Ja. Wir haben bereits eine gründliche Untersuchung durchgeführt über die Geschichte der philippinischen Frauen. Wir haben sie letztes Jahr fertiggestellt. Und wir wollen sie noch überarbeiten und einige neue Informationen, die wir erhalten haben, berücksichtigen. Aber sie ist bereits praktisch fertig und wir benutzen sie schon in den Politisierungsprogrammen für unsere Mitgliederinnen. Das einzige Problem ist, dass wir sie nicht veröffentlichen können, weil wir die finanziellen Mittel für den Druck nicht haben. Sie umfasst rund 65 Seiten. Wir sind auch daran, ein anderes Papier zusammenzustellen über die Situation der philippinischen Frauen heute. Dies sind sehr wichtige Papiere, die wir der NDF, der Nationaldemokratischen Front, unterbreiten können, um unsere Position zu begründen. Denn wir glauben, entgegen dem, was all die anderen sagen, dass die vorherrschende Vorstellung des Kampfes Frauenbefreiung und Bekämpfung des Patriarchats nicht einschließt. Wir haben die Geschichte der philippinischen Frauen studiert. Der Kampf der Frauen hat schon lange angefangen. Vielleicht wird das Wort Frauenbefreiung eingeschlossen, aber das Konzept nicht. Daher müssen wir diese Dokumente fertigstellen, damit wir es den anderen beweisen können.
Welche sind die Hauptargumente gegen das gleichberechtigte Behandeln von Geschlechter- und Klassenwiderspruch?
Nun, Sie haben viele Argumente, aber es ist Ihnen nicht mal wert, eine klare Position dazu zu definieren. Es ist, als ob Sie einfach allem widersprechen, was wir in diese Richtung einbringen. Aber wenn wir Sie fragen, welches denn Ihre genaue Position dazu sei, können Sie uns keine sagen. Es gibt keine klar definierte Position dazu. Es sind immer nur lose Diskussionen und Argumente. Einige der Einwände, die Sie haben, sind, wir seien spalterisch, weil wir die Frauen dazu bringen, mit ihren Ehemännern zu streiten, sodass die Ehemänner nicht mehr effizient in der Bewegung funktionieren können. Aber wenn wir Sie nach einer klaren Position fragen, können Sie diese nicht darlegen. Andere meinen, wir bräuchten keine Frauenbewegung, weil die NDF sich bereits um die Frauenprobleme kümmere.
Ja, das ist ein altes Argument.
Ja, es ist sehr alt. Es ist sogar älter als Makibaka, aber es wird immer noch als Argument angeführt. Dann gibt es auch ganz andere Arten von Argumenten wie, okay, wir sind grundsätzlich mit euch einverstanden, aber wir haben nicht genügend Leute und Zeit etc. Es gehört nicht zu unseren Prioritäten. Am Ende kommt es darauf heraus. Nein, wir werden keine Frauenbewegung organisieren in dieser Region. Ein neueres Argument ist natürlich auch, dass die Frauenbewegung eine Mittelklassebewegung sei. Daher sagen wir Ihnen, Bitte macht eine Liste all der Themen, die wir in unserem Kampf aufnehmen, und dann werden wir sehen, ob dies wirklich Mittelklasse-Probleme sind oder nicht. Aber Sie erstellen sowieso keine Liste.
Nach einem Stück Musik von Asin fahren wir fort mit dem Interview mit Anna.
Die NDF hat in ihrem Programm Punkt 14 aufgenommen. Wie kam es dazu?
Wir saßen in den Ausschüssen, wo das Programm diskutiert wurde. Es war ursprünglich ein 10-Punkte-Programm. Dann wurde es um 2 Punkte erweitert und wir waren immer noch nicht vertreten. Daher kämpften wir weiter in den NDF-Sitzungen und schlussendlich gelang es uns, diesen Punkt hineinzubringen. Auch wenn es der 14. Punkt ist, aber auf den Inhalt kommt es an und der kommt hauptsächlich von Maki Baka. Als die NDF endlich entschied, einen separaten Punkt für Frauen im Programm aufzunehmen, haben sie Maki Baka beauftragt, diesen Punkt zu formulieren. Also schrieben wir ihn und unterbreiteten ihn allen anderen Organisationen, damit sie ihre Kommentare dazu abgeben können. Bisher im neuesten 15-Punkte-Programmvorschlag der NDF aufgenommen wurde. Das war auch eine schöne Erfahrung, denn die Kommentare der anderen Organisationen waren gut. Eine fügte sogar noch mehr dazu. Jetzt wird der 15-Punkte-Programmvorschlag unter den breiten Massen der NDF diskutiert und ich weiß nicht, was die Reaktionen an der Basis sein werden. Denn die nationalen Organisationen sind sehr kritisch in ihren Analysen. Aber an der Basis sind die Leute sehr spontan und natürlich. Wenn sie sagen, nein, das gefällt uns nicht, dann meinen sie das auch. Die Reaktionen sind spontaner und direkter. Als ich vor einigen Monaten in den Süden ging, fragte mich ein männlicher Genosse, warum wir diese über das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren Körper schreiben mussten. Er fragte, ob die Bewegung vorbereitet sei, die Konsequenzen zu tragen. Ich fragte, welche Konsequenzen? Dann sagte er, die Frauen werden noch mehr ausgebeutet sein. Denn wenn Frauen anfangen, Beziehungen mit anderen Männern zu haben, werden die Männer sagen, es sei ihr Recht. Und die Frauen werden einfach herumgereicht, von einem Mann zum nächsten. Da erklärte ich ihm, dass wir nicht das meinten. Dies ist vielleicht seine Interpretation. Aber uns geht es darum, dass Frauen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Dann können sie auch nicht mehr einfach von einem Mann zum nächsten herumgereicht werden, wie Spielsachen. Denn wenn wir es so sehen würden wie der Genosse, scheint es, als ob die Frau gar nicht selber denken könnte. So haben wir schon jetzt verschiedene Reaktionen von der Basis erhalten.
Vor einigen Tagen las ich einen Artikel zur Frauenunterdrückung, der von einem Mann geschrieben war. Seine Analyse fand ich sehr gut. Er ging sogar so weit zu sagen, dass auch Männer anfangen müssen, Frauenunterdrückung zu bekämpfen. Aber seine Schlussfolgerung daraus war, dass er auf den Moment warte, wo Gabriela und andere Frauenorganisationen auch männliche Mitglieder aufnehmen.
Wir schalten jetzt kurz im Originalton das Gespräch mit Anna ein.
Well, I think all men's groups in the revolutionary movement should support the women's struggle. Because we believe that women's problems are problems of the whole nation. It shouldn't be left to the women alone, and no movement can truly claim to be revolutionary if the women are not put on the top of the agenda.
Nun, ich denke, alle Männer in den revolutionären Gruppen sollten den Frauenkampf unterstützen. Wir glauben, die Frauenunterdrückung ist ein Problem der ganzen Nation, das nicht den Frauen allein überlassen werden sollte. Keine Bewegung kann in Anspruch nehmen, wirklich revolutionär zu sein, wenn die Frauen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Daher haben wir auch ein Papier verfasst, das besagt, dass die Frauenproblematik Teil sein sollte der Probleme der ganzen revolutionären Bewegung. Wir zirkulieren dieses Papier in den verschiedenen Regionen, aber einige wollen nicht einmal mit uns zusammensitzen, um darüber zu diskutieren. Sie sagen einfach, nein, wir haben keine Zeit. Es ist schwierig, aber es gibt auch einige, die wirklich darüber diskutieren wollen. Und das Lustige ist, dass sie vor allem kommen, wenn sie von Ausländerinnen unter Druck gesetzt werden, die sie über ihre Position zur Frauenbewegung ausfragen. In diesem Moment rennen sie zu uns und sagen, bitte erklärt uns, was wir sagen sollen. Bitte diskutiert dieses Papier mit uns, denn wir wissen nicht, was wir antworten sollen. Aber ohne Druck von außen läuft nicht viel. Daher fordern wir die NDF auf, die Geschlechterfrage in ihre Bildungsprogramme zu integrieren.
Chico ay saplaran, muling tumayo upang karapatay ipaglaban. Anumang paglapastangay, matatag na hinadlangan, umabot man sa antungan ng pagpapaslang. Tinungkal ng pawis sa noo, lalong pinagyayaman ng daloy ng dugo. Tulad ng bayaning buhay ang pinuhunan, kapit bisig at langan ang kawalan ng
Papier von euch schreibt ihr, dass für Makibaka-Mitglieder möglich ist, Doppelmitglieder zu sein. Zum Beispiel Mitglied einer Bauern- und Bäuerinnenorganisation und von Makibaka. Aber bedeutet das nicht eine Doppelbelastung für die Frauen, wenn sie Mitglieder von zwei Organisationen sind?
Ja, es ist freiwillig. Das heißt, wenn eine Bäuerin, die bereits in der Bauern- und Bäuerinnenorganisation ist, wirklich Makibaka beitreten will, kann sie das tun. Wir können sie nicht zwingen, zuerst aus ihrer Organisation auszutreten. Wenn sie gleichzeitig auch Teil der Bauern- und Bäuerinnenorganisation sein will, steht es ihr offen. Aber ich glaube, die Bedenken der Bauernorganisationen sind, wenn die Frauen Mitglied von Makibaka und der Bauern- und Bäuerinnenorganisation sind, dass es bei ihnen bei Makibaka so gut gefällt, dass sie aus der Bauern- und Bäuerinnenorganisation austreten werden. Aber wir akzeptieren Doppelmitgliedschaft, denn wir wollen auch nicht den anderen nationalen Befreiungsorganisationen Mitgliederinnen abwerben. Gleichzeitig wollen wir nicht die Frauen davon abhalten, Makibaka beizutreten.
Nun, wie groß ist denn die Mitgliederzahl von Makibaka im Moment?
Obwohl wir Doppelmitgliedschaft akzeptieren, zählen wir nur diejenigen Frauen, die keiner anderen Organisation angehören, zu unseren direkten Mitgliedern. Auf nationaler Ebene sind wir nur etwas mehr als 200 Frauen. Aber die Doppelmitgliedschaft geht in die Tausende, speziell unter den Bäuerinnen. Es gibt viele Bäuerinnen, die Mitglied der Bauernbewegung sind, aber auch Mitglied von Makibaka sein wollen. Aber direkte Mitglieder haben wir nur sehr wenige.
In einem Gebiet, in dem wir waren, sind die Leute grundsätzlich in drei Organisationen organisiert. Die Bauern, die Frauen und die Jugendlichen. Diese Frauenorganisationen auf Dorfebene, können sie auch Makibaka-Mitglieder werden oder sich Makibaka anschließen?
Ja, das können sie. Es gibt bereits einige, die sich Makibaka angeschlossen haben. Einige dieser Bäuerinnenorganisationen haben sich bereits lange vor unserem zweiten Kongress als Makibaka organisiert. Als wir während der Vorbereitung für den Kongress in die verschiedenen Regionen gingen, entdeckten wir, dass es bereits in einigen Dörfern Makibaka-Sektionen gibt, die sich wirklich als Teil von Makibaka verstehen. Als sie erfuhren, dass wir vom Nationalen Vorbereitungskomitee sind, fragten sie uns, ob wir ihnen Material für ihre Politisierungsseminare geben können, da ihnen das Material ausgegangen sei.
Sie entwickelten also von sich aus unabhängig eigene Initiative.
Ja, einige sind sogar aktiver als die Männer, speziell während Zeiten starker Militarisierung. Wenn alle Männer die Dörfer verlassen müssen und nur die Frauen zurückbleiben, dann organisieren sie alles und führen die Massenaktionen und Massenproteste an.
Eines der Ziele in eurem Dreijahresprogramm ist, mehr Mitglieder zu gewinnen. Habt ihr euch ein Ziel gesetzt, um wie viele ihr wachsen wollt?
Nach einem Jahr erhoffen wir eine 200-prozentige Vergrößerung der Zahl der direkten Mitgliederinnen. Für Mitgliederorganisationen und Doppelmitgliedschaft haben wir uns kein spezielles Ziel gesetzt. Aber diese Zahl wächst noch schneller als die direkten Mitglieder.
Sind einige der Makibaka-Mitglieder auch Mitglied der NPA?
Wir behandeln die NPA, die Neue Volksarmee, anders. Denn sie ist keine Massenorganisation, sondern eine Armee. Frauen, die sich der NPA anschließen, betrachten wir nicht mehr als Mitglieder von Makibaka. Wenn sie sich der Volksmiliz anschließen, die auch Teil der NPA ist, jedoch keine reguläre Armeeeinheit, können sie Makibaka-Mitglieder bleiben. Obwohl wir die Frauen ermutigen, sich überall an der revolutionären Arbeit zu betätigen, müssen sie aus Makibaka austreten, wenn sie sich der NPA anschließen. Auf der anderen Seite ermutigen wir die NPA, innerhalb der Züge und Kompanien Frauenkomitees zu bilden, damit die Frauen auch dort eine Struktur haben.
Ist dies so, weil die NPA, die Nationale Volksarmee, immer umherzieht und nicht fest an einem Ort bleibt?
Ja, auch, und weil die Regeln in der Armee sehr strikt sind. Wenn eine Person die Einheit verlassen will, muss sie Urlaub nehmen. Als ich noch bei der NPA, der Neuen Volksarmee, war, hatten wir Anrecht auf nur 2 Wochen Urlaub pro Jahr. Wie könnten die Frauen also aktiv in Makibaka mitarbeiten, währenddem sie gleichzeitig in der Armee sind?
Nun zu etwas anderem. Könntest du genauer erklären, wie eure internationale Arbeit aussieht, wie ihr Verbindungen mit anderen Gruppen aufnehmt und welches eure Prioritäten sind?
Unsere ersten Prioritäten sind natürlich die Frauenorganisationen von nationalen Befreiungsbewegungen und von in jüngster Zeit befreiten Ländern. Denn sie haben viele Erfahrungen gemacht, die sie mit uns teilen können. Sie können uns viel helfen, wie wir den Kampf hier führen sollen. Aber wir haben auch Verbindungen zu anderen Frauenorganisationen in der sogenannten Ersten Welt, in den kapitalistischen Ländern. Denn auch sie haben Ideen, die sie mit uns teilen können. Ich glaube, Frauenprobleme durchkreuzen die verschiedenen sozialen Systeme. Und wir können immer etwas lernen von anderen Frauen außerhalb der Philippinen. Wir können natürlich auch einige unserer Erfahrungen ihnen weitergeben. Aber bis jetzt konnten wir erst zu wenigen Frauen von nationalen Befreiungsbewegungen Verbindungen herstellen.
Wir hören die Frauensendung des Hälfte des Äthers im Radio Lora auf 104,5 MHz. Nach einem Stück Musik von Sally Dumay fahren wir fort mit dem Gespräch mit Anna, einem Mitglied der philippinischen Frauenorganisation im Untergrund, Makibaka.